wollen heute Abend etwas lesen aus Römer 3, 4 und 5. Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verhalten sei. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbaard worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Heiligkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzige Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Und dann Kapitel 4, erst Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann weiter. Vers 19. Und daar gaat het over Abraham. Niet zwak in glauben, zag er niet zijn eigenen, schon erstorbenen lijf aan, daar vast 100 jaar oud war, en das Absterben des Mutterleibes des Sarah, en zweifelte niet aan de Verheißung Gottes door Unglauben, sondern ward gestärkt in glauben, Gott die Ehre gebend, en war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, welche unsere Übertretungen wegen dahin gegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welche wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Als Gegenstand für diesen Abend ist ja angekündigt Rechtfertigung und auch jetzt Frieden. Frieden mit Gott. Und wir haben hier in diesen Versen, Kapitel 3 und 4 und Anfang von 5, über den Frieden mit Gott gelesen, als das Resultat von unserer Rechtfertigung. Und wir haben in diesen Versen auch gelesen, als Anfang, über die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben gelesen, dass erst in Vers 19 von Kapitel 3, die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Aber dass jetzt in das Evangelium Gottes Gerechtigkeit angekündigt wird, geoffenbart wird, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus, gegen alle und auf alle, die da glauben. Es ist dan zo dat God door in de zeven gegeven gerechtigheid aankondigt. En dat was schon im ersten Kapitel gesagt, dat Gottes gerechtigheid wird in de zeven gegeven geoffenbaard, aus Glauben zu Glauben. Es is die gerechtigheid van God selbst. En het is zeer wichtig dat we dat verstehen. Es wird durch viele Gläubigen gesagt, dass Gottes Gerechtigkeit, die uns zugerechnet ist, die Gerechtigkeit ist, die der Herr Jesus sich erworben hat durch sein Leben auf Erden. Er hat das Gesetz erfüllt und die Gerechtigkeit, die er dadurch erworben hat, wird uns zugerechnet. Aber Gottes Wort spricht nicht über die Gerechtigkeit des Herrn Jesus in diesem Verband, aber über Gottes Gerechtigkeit. Und das ist eine andere Sache. Wenn das wahr wäre, was Schweben sagt, dann wäre es das Leben des Menschen Christus Jesus. Und dann wäre es, auch wenn es seine Gerechtigkeit war, nicht Gottes Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit von Menschen auf dieser Erde. Aber Gottes Wort sagt ausdrücklich, dass es hier geht um Gottes Gerechtigkeit. Und das ist eine sehr große Sache. Gottes Wort lasst uns auch nicht in Unklaren, auf welche Sache diese Gerechtigkeit Gottes angewandt wird. In Johannes 16 haben wir, dass der Heilige Geist nach dieser Erde kommen würde. Der Jesus sagt das. Und er sagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Also die Gerechtigkeit, wovon der Heilige Geist zeugen sollte auf Erden, war, dass der Herr Jesus zurückging nach dem Vater. Wie wir auch in Kapitel 4 gelesen haben, im letzten Vers, welche unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das steht in Verbindung mit etwas, was wir diese Tage schon gesehen haben, die Vollkommenheit des Werkes des Herrn Jesus. Der Herr Jesus war nach dieser Erde gekommen. Ja, war es ist wahr, auch weil er mich liebte, weil er die hier liebte, die er kannte, die in ihm glauben sollen und die er retten wollte vom ewigen Gericht. Aber in das Evangelium van Johannes finden wir, dass er von Gott gesandt wurde. Wir kennen alle das Vers, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dat er zijn eingeborenen Sohn sandte, auf dat jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und in Hebräer 10 sagt er auch, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Door met dessen welchen Willen wir geheiligt sind. Der Ausgangspunkt war also, dass Gott ihn nach dieser Erde sandte, um ein Werk zu vollbringen, wodurch Gott fähig war, um Sünder zu retten. Diese Menschen, die ihn so enteerd hatten, wie wir auch gesehen haben diese Woche. Und als hij Jezus auf Erden war, dan had er Gott geoffenbaard in was er war als Liebe und Licht. Und er had in allem getan, was de Wille Gottes war, zodat er Gott vollkommen offenbaarte. Und wenn Gott geoffenbaard wird, wird er verheiligt. Er sagt ja in Johannes 8, dat er immer tat, was dem Vater wohlgefällig war. Aber dann am Ende ging er nach dem Kreuze. Und das war der Wille Gottes, dass er nach dem Kreuze ging. Philipper 2 sagt ja, dass er gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuzes. In Gehorsam an Gott ging er nach dem Kreuze. Und wir wissen warum. Wir haben es gestern Abend noch gesehen, aus 1. Petrus 2, Vers 24, der selbst unsere Sünden an seinem, oder in seinem Leib getragen hat, auf dem Holze. Und wir haben es diese Woche, habe ich schon angeführt, 2. Korinther 5, Vers 21, den, der die Sünde nicht kannte, hat er, Gott, Sünde für uns gemacht, dass wir sollen worden, Gerechtigkeit Gottes nehmen. Und auch in Römer 8 haben wir es, dass Gott die Sünde, der Prinzip der Sünde, die verdorbene Natur der Menschen, des gefallenen Menschen, wodurch er ein Sünder ist und nichts anderes tut, als was wir gelesen haben, nur Sünde, dass Gott die in ihn gerichtet hat. Er ist also nach dieser Erde gekommen und hat das Werk auf dem Kreuz vollbracht. Gott hat alle Sünden von denen, die in ihm glauben sollten, und er wusste, wer das war, auf ihn gelegt. Nicht nur die Strafe darüber, aber die Sünden selbst. Es steht nicht in 1. Petrus 2, Vers 24, der selbst die Strafe auf unsere Sünden an seinem Leib getragen hat, aber die selbst unsere Sünden, und im Deutsch steht an seinem Leibe, aber im Griechischen steht in seinem Leibe. Wenn das in der deutschen Sprache nicht so gut gesagt werden kann, die Bedeutung wird doch klarer dadurch. Het war nicht nur etwas Äußerliches, so wie man einen Mantel ansieht, aber das doch kein Teil von uns selbst ist. Er wurde wirklich mit unseren Sünden beladen, sodass er in Psalm 40 ruft, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Sie sind zahlreicher dan die haren meines Hauptes. Sie wurden seine eigene Sünden, auch wenn er persönlich in sich heilig war, der die Sünde nicht kannte, der die Sünde hasste. Er war ja gekommen, wie Hebräer 9, Vers 23 sagt, die Sünde abzuschaffen, zunichte zu machen. Und wie auch ich soeben anführte, aus 2. Korinther 5, Vers 21, wurde er zur Sünde gemacht. Als ob er so eine böse Natur hatte, so wie wir haben, woraus all unsere sündige Taten hervorgekommen sind. Und wieder, das war nicht etwas Äußerliches, da steht nicht, dass er das Gericht über diese böse Natur empfangen hat. Er wurde zur Sünde gemacht. Es ist waar in Römer 8, Vers 3 steht, dass Gott ihm zand in Gleichheit mit dem Fleisch der Sünde. Und so die Sünde im Fleisch gerichtet hat. Und es ist gut, dass wir das sehen, sodass wir sehen, dass innerlich in zichzelf er natürlich keine sündige Natur hatte. Dass dem Gesetz unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendete, die Sünde im Fleische beurteilte. Denn es sollte schrecklich sein, als wir denken sollten, dass der Herr wirklich persönlich eine sündige Natur gehabt hätte, oder selbst auf dem Kreuze persönlich in zichzelf eine sündige Natur empfangen hatte. Und doch steht da, wie es anführt aus 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, also den sich persönlich vollkommen rein und heilig war, hat er Sünde für uns gemacht, auch dass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Und dann sehen wir in Gottes Wort, wie der Herr Jesus das Gericht getragen hat. Gott hat das Gericht, auch das auf uns ruhte, auf ihn gelegt und ihn geschlagen. Das Gericht über alle unsere Taten, die wir tun sollten. Und das Gericht, auch das, was wir uns selbst waren, das Volkgericht. Gott bewies seine Gerechtigkeit da, als der Jesus meine Sünden trug, dass er ihn schlug, so wie er sagt in Psalm 22, Vers 15, du legst mich im Staube des Todes. Und in den ersten Versen, warum hast du mich verlassen? Das Gericht wurde nicht verringert, weil er der Sohn war. Dasselbe Gericht traf ihn. Und was war das Gericht? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, er musste sterben unter dem Gericht Gottes. Es ist wahr, es ist nicht allein der leibliche Tod. Als Adam gesündigt hatte, ist er erst moralisch, geistlich den Tod gestorben. Und dann, erst 900 Jahre später, ist sein Leib gestorben. Aber sein Leben, als der Ausdruck von seiner Verbindung mit Gott, ist gestorben, als unter dem Gericht Gottes, als er diese Sünde tat. Und Herr Jesus auf dem Kreuze, in die 3,5 Stunden der Finsternis, wurde er zur Sünde gemacht. Und er trug da das Volkgericht Gottes über die Sünde. Das Volkgericht über unsere Taten und über unseren Zustand, wie wir aus diesen Stellen gelesen haben. Aber dann sehen wir, was wir hier in Römer 4, der letzte Vers, gelesen haben. Die Tatsache, dass nach 3 Tagen der Herr Jesus auferweckt worden ist aus den Toten. Ich habe so eben schon gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so musste der Herr Jesus sterben, als er meine Sünden an seinem Leib betrug und für mich zur Sünde gemacht worden ist. Und darum musste er rufen zu Gott, du legst mich im Staube des Todes. Und nach 3 Tagen hat derselbe Gott, der ihm richtet auf dem Kreuz, wozu der Herr sagen musste, du legst mich im Staube des Todes, hat ihn auferweckt aus den Toten. Der verständigste Beweis, dass der Jesus das Gericht über meine Sünden vollkommen getragen hat. Dass er das Gericht über meine sündige Natur auch vollkommen getragen hat. Und dass Gottes Gerechtigkeit vollkommen befriedigt war mit seinen Werken. Wenn einer vor das Gericht zur Gefängnisstraf verurteilt wird, dann wird er freigelassen, sobald er die Strafe ertragen hat. Dann gibt es keine Strafe mehr. Er wird er nicht freigelassen. Nun, Gott hat ihn auferweckt aus den Tod, waarin er in das Gericht Gods gegangen war, als Beweis, dass Gott zo vollkommen befriedigd war door zijn werk. Aber er war nog etwas weiteres dabei. Ik heb deze Woche schon Johannes 13, Vers 31 angeführt, wo der Herr Jesus sagt: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Und da spricht der Herr Jesus über sein Sterben auf das Kreuz. Wir haben vorgestern gesehen, aus 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, da ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und so nennt der Herr Jesus sich im Evangelium von Johannes, wo er im Allgemeinen als der Sohn Gottes dargestellt wird, als Gott selbst. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Niemand hat jemals Gott gesehen, der eingeborene Sohn, die im Schoß des Vaters hat ihm kundgetan. Im ganzen Evangelium sehen wir, dass er wirklich Gott ist. Gott der Sohn, so wie er in Johannes 5 auch ausdrücklich sagt, dass er alles tut, was der Vater tut. Dass der Vater ihm alle Gericht gegeben hat. Dass er Leben gibt, so wie er der Vater Leben gibt. Und wer kann Leben geben dan Gott selbst? Er nennt sich da der Sohn des Menschen, so wie wir gestern sahen in Johannes 3, Vers 14. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Und wo er auch in Kapitel 12 spricht über das, dass der Sohn des Menschen erhöht wird auf dem Kreuze. als Sohn des Menschen ging er nach dem Kreuze. Ein Sohn ist der Erbe von allem, was seinem Vater ist. Er erbt die Besitzungen, aber erbt all die Schulden. Das ist im deutschen Gesetz so und im ländlichen Gesetz auch so. Und als Sohn des Menschen musste der Herr bezahlen, was der Mensch von Gott geraubt hat. Er muss seine Schulden bezahlen. Wie er im Psalm 69 klagt, was ich nicht geraubt habe, muss ich es also wieder erstatten. Aber ist er auch der Erbe von allen Verheißungen, die Gott an den Menschen gegeben hat. Darum wird er nach Hebräer 2 über alles regieren. Er wird das, was in Psalm 8 gesagt wird zu dem Sohn des Menschen, was ist der Sohn des Menschen, dass du ihn gedenkst, du hast ihn gesetzt über alle deine, die Werke deiner Hände. In Hebräer 2 wird das angewandt auf ihn und gesagt, dass unter alle Dingen nicht allein diese Erde gemeint ist, aber auch der Himmel. Epheser 1 wird wieder gesagt, dass Gott alles unter seine Füße gelegd hat und alles ihm unterworfen ist. Und in 1. Korinther 15 wird gesagt, dass alles ihm unterworfen sein wird, mit Ausnahme von einer, der ihm alles unterworfen hat, der Vater. Also nicht allein die Menschen, auch die Engel, die Welt, die ganze Schöpfung, Himmel und Erde. Himmel steht immer in de Mehrzahl, solange es über die Schöpfung geht. Alles unter seinen Füßen. Das ist, was Gott den Menschen verheißen hatte. Und dass er als Sohn des Menschen erben wird. Aber dafür erst musste er nach dem Kreuz gehen, um die Schuld zu bezahlen. Nun, wir wissen, was die Schuld der Menschen gegenüber Gott war. Wir haben diese Woche etwas davon gesehen. Es war dieses, dass Satan sagte, ja, Gott hat gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben, das ist nicht wahr. Und Eva glaubte das. Die Schlange sagte, Gott ist nicht gerecht. Ihr seid das Haupt der Schöpfung. Ihr habt Recht, um von diesem Baum der Kenntnis des Gutes und Böses zu essen. Gott ist ungerecht, dass er euch das weigert. Und Gott liebt euch nicht. Er ist auch nicht gut. Denn wenn ihr davon isst, werdet ihr ihm gleich sein. Und das will Gott nicht, er will euch niedrig halten. Dann dürft ihr dann nicht fressen. Und Eva bewies, dass sie das glaubte. Wenn sie geglaubt hätte, dass sie sterben sollte, als sie davon aß, glauben sie, dass sie gegessen hat? Wenn sie überzeugt gewesen wäre, dass Gott Liebe war, würde sie dann gegessen haben? Unmöglich, sie glaubte das. Und so beraubte sie Gott von seiner Ehre. Sie erklärte ihm ein Lügner. Sie erklärte ihm ein Ungerechter. Sie erklärte ihm einen, der nicht gut war und den nicht liebte. Alles, worin Gott zich offenbarte, wurde door ihr geleugnet, wat de Schlange sagte, und sie glaubte. Und dann sehen wir den Herrn am Kreuz gehen. Adam und Eva waren also nicht nur Übertreter eines Gebotes von Gott geworden, das war so. Und damit hatten sie die Majesteit Gottes geleugnet, dass sie es wagten, gleich im Anfang schon zu tun, was er ausdrücklich geboten hatte. Und welch eine Undankbarkeit, dass sie dat taten, nachdem Gott sie diesen wunderbaren Platz als sein Bild, als sein Vertreter auf diese Erde gegeben hatten. Aber überdies hatten sie Gott beraubt von alles, was in dieser Schöpfung gesehen wurde, von seiner Ehre. Jetzt ging der Jesus nach dem Kreuz. Und wie ich so eben anführte aus Psalm 69, musste er nicht allein das Gericht über unsere Sünden tragen, aber er musste mehr tun. Er musste wieder zurückbezahlen, was wir geraubt hatten. Und er hat das getan. Wenn wir in 3. Mose 5 und 6 lesen über das Schuldopfer, dann sehen wir, dass einer, der etwas geraubt hat von Gott oder von Menschen, das zurückbezahlen musste, aber 20% mehr geben musste. Und erst dann würde es vergeben. Nun, das hat der Herr im Kreuz getan. Er ist nach dem Kreuz gegangen. Und da hat Gott unsere Sünden, die Sünden von allen, die ihm glauben sollten, auf ihn gelegt und sie gestraft. Da hat Gott ihn zu Sünde gemacht, unser Zustand, und ihn geschlagen. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Sie sind zahlreicher dann die Haare meines Hauptes. Psalm 40. Und im Psalm 69, ich bin gesunken im tiefen Schlamm, wo man nicht stehen kann. Unser Zustand. Und sagt zu Gott, alle deine Wellen sind über mich hingegangen. Die Wellen von der Zorn Gottes. Und als der Herr da hing am Kreuze, er wird verworfen durch seine ganze Schöpfung. Gott, gehe zurück, woher du gekommen bist. Wie der Herr in Johannes 3 sagt, er wurde erhöht von dieser Erde. Er ist nicht gestorben auf dieser Erde. Er wurde erhöht von dieser Erde. Und der Himmel schloss sich über ihn. Zwischen Himmel und Erde hing der Herr. Und da wurde er gericht, allein in der Schöpfung. Und das ganze Gericht Gottes über die Sünde, was die Mensch getan hat, über die Schuld des Menschen, kam auf ihn. Er musste rufen, mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Und in diesem Augenblick, als er dort allein in der Schöpfung hing, zwischen Himmel und Erden, und verworfen, wie gesagt, durch seine ganze Schöpfung, nicht allein die Menschen, nicht allein der Teufel und alle seine Dämonen, aber selbst die stoffliche Schöpfung, die materielle Welt, das Eisen, das Holz, wo er war in der Macht Satans und wurde gebraucht, um ihn zu kreuzigen, um seine Hände zu durchbohren. Alles war gegen ihn und der Himmel schloss sich über ihn. Und dann droeg er das Gericht Gottes. Aber das nicht allein. Dann bezahlte er auch wieder, was wir geraubt hatten von Gott. Und er tat es. Er bezahlte viel meer terug dan wie ik geraubt hadden. Had er eens lange gezegd en eeuwig geglaubt, dat wenn du daarvan is, wirst du sterben, niet waar is? Als er aan de stad van Adam dan kreuze hing, want we kunnen toch überzeugt zijn dat Abraham Boeze gedaan had. Jedenfalls als er meine Sünden dort aan zijn lijf betrug aan dem kreuze en sterben musste. Onder das Gericht Gottes, dan had er bewiesen, wie waar das Wort Gottes is. Der Lohn der Sünde, der Sold, oder der Lohn der Sünde is der Tod. Er starb, als er meine Sünden an seinem Leib betrug und vermisst zu Sünde gemacht wurde. Had de Schlange gesagt, und eben geglaubt, Gott is niet heilig, daar wurde gezeigt, wie heilig war. Er rief, mein Gott, waarom hast du mich verlassen? Gott konnte kein Gemeinschaft haben mit dieser Person, der sein geliebter Sohn war, aber die er auch als Mensch sagen konnte, ich weiß, dass du mich immer hörst, denn ich tue immer, was dir wohlgefällig ist. Der in alle 33 Jahren, das er auf Erden gelebt hat, ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott hatte, weil er nur tat, was Gott wohlgefällig war. Johannes 4 sagt das ja, dass es seine Speise war, der Wille zu tun dessen, der ihn gesandt hat. Und daar muss er rufen, warum hast du mich verlassen? Sagte die Schlange und glaubte Eva, dass Gott nicht gerecht war? Da sehen wir, wie gerecht Gott war. Als er aan mijn stad daar hing, dan trug er dasselbe gericht, was mijn teil zijn würde. Nichts weniger. Gott versanfte das Gericht nicht, weil er es trug. Er musste sterben, dat den Kreuze. Und wenn die Schlange sagte, dass Gott nicht gut war, da bewies er, wie gut Gott ist. Wenn die Schlange sagte, Gott liebt euch nicht, da bewies er, welche Liebe Gott hatte. Gott bestätigt seine Liebe hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und nicht allein, dass also der Herr Jesus, als er auf dem Kreuze unseren Platz einnahm und dort in Gehorsam an Gott das Werk vollbrachte, nicht allein gab er zurück, was der Mensch von Gott geraubt hat, aber gab mir viel mehr zurück. Lass uns einen Moment denken. Als die Schlange dies zu Eva sagte, gab es keine Sünde. Sie zweifelte an die Liebe Gottes zu einem reinen Menschen, der sie keine Sünde kannte. an einen reinen Menschen, die nach dem Bilde und nach dem Gleichnis Gottes gemacht worden war. Und jetzt an dem Kreuze, da gab Gott seinen Sohn, nicht für Menschen, die nach seinem Bilde und seinem Gleichnis gemacht waren, aber Menschen, die von ihm abgefallen waren. Menschen, die ihn verworfen hatten. Menschen, die von ihm geraubt hatten, was sie rauben konnten. Und Satan als ihren Fürst und ihren König gewählt hatten. Menschen, von welchen wir hier gelesen haben, dass sie alle nutzlos geworden waren unter dem Gericht, von welchen er sagen musste, schon in 1. Mose 6, all das Gebilde der Gedanken ihres Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Und für die Menschen gab Gott seinen Sohn. Und in der Herr Jesus, als er in Gehorsam nach dem Kreuze kam, offenbarte da, welche Liebe Gott hat, wie er auch offenbarte, wie heilig Gott ist, wie gerecht Gott ist, wie waar zijn woord is, aber über dan, welche Liebe. Der Herr Jesus gebrauchte die Sünde, die so schrecklich war für das Herz, für Gott selbst. Diese Sünde, die Gott so beleidigt hat, die gebrauchte er, um Gott zu offenbaren, so wie er in aller Ewigkeit nicht geoffenbaard worden war. Und wie er niet hätte geoffenbaard werden können, wenn die Sünde nicht hineingekommen war. Das Schreckliche, was Satan zustande brachte, und was Satan bringen kon, indem Eva und Adam nach ihm hörten, wodurch, wie gesagt, alles verdorben wurde und Gott enteerd wurde, das gebrachte der Herr Jesus, um Gott zu verherrlichen, wie noch nie verherrlicht war, sodass Gott mehr zurückempfing, dan wir von ihm geraubt hatten. Gott wurde mehr verherrlicht, dan wir ihm enteerd hatten. De Herr tat, wie ich soeben anführte, als 3. Mose 6, das Schuldopfer. Er bezahlte 20% mehr, dan was wir geraubt hatten. Ja, in Wirklichkeit unendlich viel mehr als 20%. 1%, dat wir nicht aussprechen können. Aber in jedem Fall unendlich mehr, dan wir geraubt hatten. Was war das Resultat? Da sehen wir Gott im Verhältnis zu den Menschen. Bisher war er so, Gott stand an dieser Seite der Schöpfer. Und der Mensch hat ihn beleidigt, hat seine Majestät beleidigt, indem er das Gebot übertrat. Er hat ihn beraubt von all seine herrlichen Offenbarungen, von dem, was er war. Gott musste als Geschöpf ihm richten, dieses Geschöpf, dass es wagte, so gegen seinen Schöpfer aufzutreten und ihn so zu behandeln. Und jetzt war ein Mensch da. Es ist wahr, es war der zweite Mensch, nicht der erste Mensch. Aber doch Mensch. Wir haben ja gelesen in 1. Timotheus 2, der Mensch Christus Jesus. Und Galater 4 sagte, dass er aus einer Frau geboren wurde. Er war wahrhaftig Mensch. Und dieser Mensch hat ihn verherrlicht, so wie Gott noch niemals verherrlicht worden war. Ja, dieser Mensch hat ihn mehr verherrlicht, dan alle Menschen zusammen ihm enteerd hatten. Zodat als ein ganzes gesehen, Gott, der Mensch, naar de anderen zei, Gott, met de Ehrfurcht gesagt, etwas schuldig war an den Menschen, an diesen Mensch, die ihm so verherrlicht hatte. Zodat niet alleen Gottes Gerechtigkeit vollkommen befriedigt war mit sein Werk, indem er das Gericht trug über unsere Sünden und unsere Sünde, aber dass Gott überdies verherrlicht war dabei, sodass Gott zelf, wie gesagt, mit Ehrfurcht gesagt, etwas schuldete an diesen Mensch. Er weckt ihm auf aus den Toten nach 3 Tagen. Der Beweis, dass seine Gerechtigkeit vollkommen befriedigt war mit sein Gericht über meine Sünden. Dass er vollkommen befriedigt war mit was dem Herrn Jesus auf dem Kreuz gelitten hat, als Gott ihn zur Sünde machte für mich und ihm als solche im Staub des Todes lebte. Gott war also, wo er für mich starb, ja, ich kann ruhig sagen, wo er gestorben war, für alle, die Teil an sein Werk haben sollten, da war Gott vollkommen befriedigt. Und das Beweis davon weckt er ihm auf, aus dem Tod, aus das, was der Lohn der Sünde ist, sodass das alles vorbei war. Aber überdies, wie gesagt, hatte der Jesu mehr getan, als nötig war. Und das sehen wir in mehreren Stellen. Wir sehen in Epheser 1, dass Gott ihn auferweckt aus den Toten und einen Platz an seine rechte Hand gab und als Mensch überall Gewalt zet, auch über die Hänge, über alles, wie ich eben anführte, auch in 1. Korinther 15, dass alles um ihn unterworfen wurde, mit Ausnahme von dem Vater. Und wir sehen es in Johannes 17 auch, wo der Herr Jesus, der sich da im Geiste schon hinter dem Werk stellt, zu dem Vater sagt in Vers 5, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, ich habe das Werk vollbracht, was du mir gegeben hast, um zu tun. Nun verherrliche mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er fragte jetzt als Mensch, aufgrund von das Werk, was er verbracht hatte, da nicht allein das Werk auf dem Kreuze, auch sein ganzes Leben, worin er Gott verherrlicht hat, aber überall ist das Kreuz, fragt er, gib mir jetzt als Mensch diese Herrlichkeit, die ich als Gott, der Sohn von Ewigkeit besaat, die ich hatte vor die grundlegende Welt. Er fragt sie jetzt, aufgrund des Werkes, das er verbracht hatte, nicht, dass er die andere Herrlichkeit verloren hatte. Er konnte nicht aufhören, Gott der Sohn zu sein. Er konnte nicht aufhören, der Schöpfer Himmels und Erde zu sein. Er blieb Gott, wir sahen gestern in Johannes 13, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aber jetzt empfingen sie ein zweites Mal aufgrund seines Werkes. Und das ist das Wunderbare, dass er dann in Vers 22 sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich sie gegeben, die zijn waren. Er teilte das mit diejenigen, voor welke er gestorben war. Er is voor mij gestorben. Und er teilt mit mir all die wunderbare Resultaten seines Werkes. Und jeder, der teilt an seinem Werke, teilt auch, wo er sich eins gemacht hat mit uns, in unserem Zustand, in unseren Sünden. Da teilt er mit uns in alle Resultaten, die er empfangen hat, aufgrund seines wunderbaren Werkes auf dem Kreuze. Wenn er sitzt an der Rechterhand Gottes, Epheser 1 sagt in 23, wir alle Leuken zusammen, die Versammlung des lebendigen Gottes, sind sein Leib. Wenn Epheser 1 Vers 10 steht, dass Gott alles unter ihm zusammenbrengen wird, dann steht, und wir sind Miterben, wir werden mit ihm herrschen. So werden wir alles mit ihm teilen. Und nachdem der Jesus das Werk vollbracht hat, sagt er zu Maria, gehe, sage meine Brüder, ich fahre auch zu mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott. Wie er in Johannes 14 schon gesagt hat, dass er zurückging nach dem Haus seines Vaters, der ewige, nicht erschaffene Himmel, wo er als der Sohn ewig zusammen mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist gewohnt hat. Und er geht jetzt zurück und sagt, aber ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich die Stätte bereit habe, komme ich zurück und werde ich euch da bringen, wo ich bin, dass ihr immer bei mir seid. Und nun kommen wir hier. Da haben wir in Kapitel 3 gehabt, in die ersten 20 Versen, alle haben gesündigt. Nicht einer, der Gutes tut. Wie wir gelesen haben, dass die ganz jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes vervallen sei. Aber dann kommt das Evangelium, die frohe Botschaft von Gottes Gnade. Wie wir gestern namens sahen, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und was ist das Evangelie? Dass Christus gestorben ist. Es ist mal, wir haben es gelesen, in Vers 25 von Kapitel 4, welche unsere Übertretung wegen dahingegeben ist. Aber wenn wir nicht mehr wussten als das, wie würden wir jemals wissen, würden wir dann frei sein? Wenn wir allein wussten, wenn Christus nicht auferstanden war, würden wir dann frei sein? Unmöglich. Denn wenn Christus jetzt noch in den Tode war, dann war das der Beweis, dass Gottes Gerechtigkeit nicht befriedigt worden war. Ein Mann ist wurde vom Gericht hier verurteilt, für eine Buße von, lass mal sagen, 1000 Mark. Und wenn ein Freund zu mir ist, wer die 1000 Mark bezahlt, bin ich dann frei? Unbedingt nicht. Wenn er nicht hingeht, dann wird man mich aufholen im Gefängnis tun. Bin ich frei, wenn mein Freund 990 Mark bezahlt? Dann bin ich nicht frei, denn es war 1000 Mark. Ich bin nur frei, wenn mein Freund diese volle 1000 Mark bezahlt und die Quittung hat, drauf steht, dass alles bezahlt ist. Und wenn ich die Quittung habe, dann bin ich frei, nicht vor der Zeit. Wenn der Herr Jesus an meine Stadt nach dem Kreuz gegangen wäre und das Gericht über meine Sünden und meinen Zustand empfangen hatte dort und noch immer war da unter dem Gericht, in dem er der Lohn der Sünde ist der Tod, also im Grabe war, das würde der Beweis sein, dass er nicht das volle Gericht getragen hat, denn er würde noch still unter dem Beweis sein. Also nur, er ist übergeben meine Sünden. Aber wenn das Einzige wäre, dann würde ich nie wissen, ob meine Schuld vergeben war. Ja, dann konnte ich sagen, meine Schuld ist noch nicht endgültig vergeben, denn der Herr trägt mein Gericht noch. Aber dann steht daarom ook bij, und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Nach drei Tagen hat Gott ihn auferweckt aus den Toten, als der Beweis, dass die Gerechtigkeit Gottes vollkommen befriedigt war mit mir, denn er war meinetwegen, meiner Sünden wegen, gerichtet auf den Kreuzen, für mich zur Sünde gemacht und gestorben. Gott hat ihn auferweckt, aus dieses, was das Gericht über meine Sünden, mein Zustand war, der Beweis, Gott ist vollkommen befriedigt. Und ich weiß das. Und jetzt kommt das Evangelium. Und das Evangelium spricht über die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium sagt, ja, Gott ist gerecht. Daarom muss er jeden Sünde richten. Nein, eigentlich ist das kein Evangelium. Das ist keine frohe Botschaft. Das Wort Evangelium ist ein nicht übersetztes griechisches Wort, was einfach bedeutet frohe Botschaft. Aber es ist keine frohe Botschaft, wenn Gott zu deinen Menschen sagt, du bist ein verlorener Sünder auf dem Wege nach der Hölle, und wenn du dies kein Buße tust, muss ich dich in die Hölle werfen. Das ist kein Evangelium, aber doch notwendig. Aber wie die Gäste sahen, wenn der Mensch dann zu Gott kommt, weil der Heilige Geist sein Gewissen im Lichte Gottes gebracht hat, sodass er sieht, dass er ein verlorener Sünder ist, und dann zu Gott geht, um zu bekennen, wenn du gerecht bist, musst du mich in die Hölle werfen. Dann sagt Gott, das ist das erste wahre Wort, was du sagst. Ich habe immer gesagt, dass du ein Sünder warst. Und du wolltest es nicht glauben, du sagst, das war eine Lüge. Jetzt sagst du, sie haben recht. Und sie haben, das ist das erste wahre Wort, was du sagst. Aber das nicht allein, bist du ein Sünder? Ich habe meinen Sohn gesandt für Sünder. Dann ist mein Sohn für dich nach dieser Erde gekommen, ist für dich nach dem Kreuz gegangen. Glaub an ihn, nimm ihn an, auf dass ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das ist das Evangelium. Das Evangelium, was Gott bringt, was Gott an jeder, der Buße tut, anbietet. Gnade aufgrund seines Werkes. Und dann muss er das Evangelium glauben. Und dann muss er glauben, dass Gott gerecht ist. Wir haben in Johannes 13 gelesen, dass das Kommen des Heiligen Geistes nach dieser Erde die Welt überführen sollte von Gerechtigkeit. Auf welche Weise? Johannes 16 sagt, dass der Herr Jesus als verheiligter Mensch im Himmel war, der Heilige Geist senden sollte. Die Anwesenheit des Heiligen Geistes auf dieser Erde am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 ist er ja naar deze Erde gekommen, om hier te wonen. Die Anwesenheit van God, de Heilige Geist, op deze Erde is de bewijs dat de Heer Jezus jetzt in de Heiligkeit is. Wir beweisen also so, dass Gott ihn nicht allein auferweckt hat aus den Toten, aber dass er ihm den Platz gegeben hat, über alles, als Haupt über alles, dass er vollkommen befriedigt ist mit dem Werken des Herrn Jesus. Und nicht allein das, dass der Herr Jesus mehr getan hat, dann er tun musste, und dass Gott ihm darum diese, wenn ich so sagen, Belohnung gegeben hat, warum der Herr Jesus gefragt hat in Johannes 17. Er hat ihm als Mensch die Herrlichkeit gegeben, die als Gott der Sohn schon von aller Ewigkeit besaß. Und so ist er dann. Daarin sehen wir die Gerechtigkeit Gottes. Gott war nicht allein befriedigt, aber hatte meer empfangen dan de mens geraubt had. Zo gab Gott een antwoord. Zijn Gerechtigkeit war befriedigt, er wekt ihm auf aus dem Tod. Aber de mens Christus Jesus had veel meer getan. Zo nahm Gott ihn und setzte ihm seine Rechte und sagte: Setze an meine Rechte, wie sie die Feinde stellen, zum Schemel deiner Füße. Dat war de Beweis. Dat Gott gerecht war. Niet alleen dat ze befriedigd war, aber gab dem Herrn Jesus, wie gesagt, wies de Platz in seine Rechte, als Beweis, dat Gott anerkende, dat der Herr Jesus weitaus meer zurückbezahlt hat, dan der Mensch von Gott geraubt hat. En daarin werd de Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Und diese Gerechtigkeit wird in das Evangelium geoffenbart, wie wir in Kapitel 1 und auch in Kapitel 3 gesehen haben. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die ihm glauben. Gegen alle Menschen. Das heißt, das Evangelium wird angeboten alle Menschen. Wie wir im letzten Kapitel der Bibel finden, wer will kommen und nehmen das Wasser des Lebens umsonst. So wie wir gesehen haben in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir Gesandte von Christus wegen, als ob Gott durch uns flehte, lass dich mit mir versöhnen. Gott bietet jeden Menschen freie Vergebung von Sünden an. Jeden Menschen bietet Erlösung an. En dat geht aus allen, das Evangelium. Und in dieses Evangelium ist die Gerechtigkeit von Gott. Die kommt zu jedem Menschen, zu ihm. Aber nur über die glauben. So wie, das ist der Ausdruck auch in 1. Timotheus 2, die zichzelf gegeben hat als een Lösegeld für alle. De griechische Form, die bedeutet da, es steht bereit für jeder. Aber jeder muss es annehmen. Vor 100 Jahren war ein Engelsmann in England ein sehr reicher Bruder. Er war sehr, sehr reich. Hatte viele Bauernhöfe und viele Häuser, die er alle verpachtete. Und es war eine schlechte Zeit. So ließ er bekannt machen, wer den Tag vor 12 Uhr bei mir kommt, die werde ich eine Quittung geben für seine Pacht, die er bezahlen muss, die Miete, ohne dass er bezahlen braucht. Und der Tag saß er auf sein Büro. Und seine Pächter kamen, die standen mitten an dem Dorf. Und ich sagte, das kann nicht wahr sein. So tor ist ja niemand, dass er eine Quittung gibt, wenn er kein Geld empfängt. Und sie standen und sie sagten, ja, wir wollen es nicht bloßgeben. Wenn wir da hinkommen und wir sagen, wir können nicht bezahlen, dann hat er Beweis, dass wir nicht bezahlen können, können nichts mehr sagen, kann uns aus dem Hause setzen oder von unserem Bauernhof. Nein, wir tun es nicht. Und sie standen da. Und endlich kam einer dran, die wollte vorbeilaufen. Und sie sagten, was willst du? Er sagte, ich gehe dahin. Glaubst du das dann? Ja, sagte, ich glaube nicht, dass er lügt. Dafür kenne ich es zu gut. Nun sagte, geh dahin und komm dann schnell zurück, uns zu erzählen. Und er ging dahin. Und er fragt sein Herr, was kommst du tun? Er sagt, ich komme eine Quittung fragen für die Pacht. Und er sagt, haben Sie dann Geld bei sich? Nein. Dann sagt er, wie können Sie denn erwarten, dass Sie seine Quittung geben, wenn Sie nicht bezahlen? Ja, weil Sie das ja selbst bekannt gemacht haben, dass Sie eine Quittung geben wollen für jeden, der kam und erklären konnte, dass Sie nicht bezahlen konnte. Dann sagt er, glauben Sie nicht an mein Wort? Ja, was doe ik anders? Ik kunt niet denken dat ze lügen. Ja, zei hij, wenn du mein Wort glaubst, ich habe es geschrieben, dann muss ich dir eine Quittung geben. Und er schrieb die Quittung und gab ihm das, dass er alles bezahlt hatte. Dann wollte er hinausgehen und sagte, nein, 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 du bleibst hier. Bis 12 Uhr ist die Zeit. Bis 12 Uhr bleibst du hier. Bleib hier sitzen, bis du dann kannst nach Hause gehen mit deiner Quittung, habe ich vor der Zeit. Und die anderen sagten, kommt ja nicht zurück, er hat es nicht bekommen. Und sie warteten. Und eine Minute nach 12, dann kam er raus und ließ das Papier sehen, alle, ich habe die Quittung. Ja, dann wollten sie es alle haben. Aber die Stunde war vorbei, sie bekamen es nicht. Und er hat es sehr bewusst getan, diesen Bruder. Er hatte so oft das Evangelium gebracht. Und sie wollte es nicht annehmen. Und jetzt hatte sie klar gemacht, dass allein Glaube an was Gott sagt. Und auch gehen in der gelegenen Zeit, dass das die Antwort gibt. Und so ist es hier auch. Nun sagt Gott, ich bin befriedigt durch das Werk des Herrn Jesus. Er hat deine Sünden an seinem Leib getragen. Ich habe ihn geschlagen für dich. Und ich habe ihn auferweckt. Ich habe ihn auferweckt als Beweis, dass ich befriedigt bin. Und ich habe ihn, weil er mehr bezahlt hat, dann ihr geraubt hat, habe ich ihm in Platz an seine Rechte gegeben. Nun kommt die Frage, ob wir das glauben. Das ist die einzige Frage. Als ein Sünder seine Sünden sieht und zu Gott kommt und sagt, ich bin ein verlorener Sünder, ich habe das Gericht verdient, dann sagt Gott, glaub an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Dann sagt Gott, der Herr Jesus, mein Sohn, habe ich für dich gegeben. Er ist für dich nach dem Kreuz gegangen, hat dort dein Gericht getragen. Und als Beweis, dass ich befriedet bin, habe ich es an meine Rechte gesetzt. Und jetzt kommt die Frage, glauben wir das? Glauben wir das Wort Gottes? Ich saß einmal in einem Bus, musste irgendwo hin in der Nähe von Rotterdam. Und wir mussten mit dem Bus fahren an der Nebenseite von einem großen Fluss. Und neben mir saß eine junge Dame. Ja, sie war verheiratet, vielleicht 25 Jahre. Wir sprachen etwa, nur sag ich, als dieser Bus nun in der Fluss fährt und wir ertrinken, wissen Sie, wo Sie hingehen? Sie sagt, ja, ich hoffe, in den Himmel. Ja, ich weiß, ich gehe nach dem Herrn Jesus. Aber wie hoffen Sie das? Ja, ja, ich möchte doch nicht gerne in die Hölle kommen. Nein, das verstehe ich. Aber wissen Sie, dass Sie ein Sünderin sind? Ja, sagt sie, das weiß ich. Das weiß ich sehr gut. Ich sage, haben Sie das wohl mal für Gott bekannt? Sind Sie wohl mal zu Gott gekommen und bekannt, ich bin ein verloren Sünder, ich habe das Gericht verdient? Sie sagt, ich habe es oft getan. Dann habe ich ein Vers gelesen aus der Bibel, aber erst fragte ich, hat er mein Neues Testament, ich sage, glauben Sie, dass das der Wort Gottes ist? Sie sagte, ja. Ich sage, glauben Sie, dass das Wahrheit ist, was drin steht? Sie sagte, natürlich, es ist das Wort Gottes. Dann habe ich das eine Vers vorgelesen, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt van alle Ungerechtigkeiten. Nun sagen sie, sie haben ihre Sünden bekannt. Ja, sagte sie. Ich sage, dann kann ich nur zwei Schlussfolgerungen ziehen. Oder das ist eine Lüge, was hier steht. Oder ihre Sünden sind vergeben. Denn hier steht, dass er die Sünden vergibt, wenn man sie bekennt. Was ist waar? Is dat woord waar? Ja, dat waagt het niet zo lang. Ja, natuurlijk is het woord Gottes. Ja, kan het dan een andere weg geven dat ihre Sünden vergeben sind? Want ze waagt het dat niet zo zagen. Waarom niet? Weil ze toch dat woord Gottes niet glaubten, wenn ze toch volkomen überzeugt waren dat het das woord Gottes war. Ze waagt het dat niet voor zich in Anspruch zu nehmen. Indem das Wort Gottes doch sagt, dass ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Glücklich hat sie später wahrgenommen. Sie hat ihr noch einige Traktaten geschickt und einige Monate später kam sie dem Ort, wo sie wohnte. Sie hat mir ihr Adresse gegeben, ihr Mann war Lehrer dort und ich fragte einen Bruder, ob er sie kannte. Und ich konnte mir zu meiner Freude sagen, dass sie jetzt ein freudiger Zeuge von dem Herrn war und mit jeder sprach über den Herrn Jesus und die Rettung, die in ihm gefunden war. Aber da haben wir die Sache. Und nun frage mal, vielleicht ist hier einer, der sich selbst gesehen hat als ein verlorener Sünder und Buße getan hat. Und zu welchem Gottes Wort jetzt sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass wir unsere Sünden vergeben und uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und sie haben es noch nicht wagen anzunehmen. Was wissen Sie, was das bedeutet für Gott? Wenn ein Text in Gottes Wort ich nicht glaube, was bedeutet das? Wenn ich Ihnen erzählen sollte, ich war vorgestern da und da, und Sie sagen, ja, wenn das nun wahr ist, was sagen Sie damit? Dan sagt man, kann ich glauben, was er sagt. Wenn Gottes Wort diese sagt, und Sie wagen es nicht anzunehmen, was sagen Sie damit? Dass das Wort Gottes nicht betreubar ist. Dass man nicht glauben kann, was Gott sagt. Sollte es wel waar zijn, dan sagen Sie genau dasselbe, was die Schlange sagte. Man kann nicht alles glauben, was Gott sagt. Haben Sie daarvan mal aan gedacht, dass das Beleidigung von Gott ist, diese Unglaube, was Sie damit sagen, man kann nicht alles glauben, was Gott sagt. Da haben wir, was bei Abraham war, was wir haben in Vers 4. Abraham glaubte Gott. Was glaubte er? Gott hat gesagt, du wirst einen Sohn haben. Und das war Abraham, als er 75 Jahre alt, als Gott ihm das sagte. Du wirst 4 Nachkommen haben. Und Abraham wurde 80 Jahre, wurde 85 Jahre, er wurde 90 Jahre, wurde 95 Jahre, wurde 99 Jahre. Und menschlich war es unmöglich, dass er noch einen Sohn bekommen sollte. Und seine Frau war so alt, dass es unmöglich war, menschlich gesprochen, meinen Sohn zu bekommen. Und doch sagt er, Gott hat es gesagt. Und wat Gott sagt, is waar. Ich werde einen Sohn haben. Er zweifelte nicht an die Verheißung Gottes im Unglauben. Gott hat es gesagt. Ja, es war zelfs zo, was wir in Hebräer 11 lezen. Dat als er den Sohn hatte, Gott sagte, er sollte diesen Sohn opfern aan de Berg Moria. Er moest ihn zum Tode brengen. Und doch war sein Glaube stärker. Er sagte, das ist das Ende von allem. Er sagte, Gott hat mir gesagt, in diesem Sohn wirst du Nachkommen haben. Und jetzt muss ich ihn opfern. Das bedeutet also, dass Gott ihn wieder auferwecken wird aus dem Toten. Er kannte die Auferstehung nicht. Aber sein Glaube sagt, was Gott sagt, ist wahr. Und ich glaube bedingungslos, was Gott sagt. Dat sagte Gott, dat wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Anstatt was Eva tat, die niet glaubte, was Gott sagte, und darum Gott entehrte, verherrlichte er Gott, indem er sagte, was Gott sagt, is waar, auch wenn ich's nicht verstehen kann. Wenn ein Sünder vor Gott zichzelf sieht, in seinem Lichte, dass er ein verlorener Sünder ist, dan kann er kaum glauben, dass die Sünden ihm vergeben werden. Und wenn er auf seine eigene Praxis sieht, dann kann er das überhaupt nicht glauben. Ich weiß das von Erfahrung. Ich weiß von Jahren, dass ich jeden Abend zu Gott flehte und rief, oh Gott, rette mich, wenn ich heute Nacht sterbe, bin ich für ewig verloren. Bis ein Abend ich auf mein Bett saß und saß und zu mir selbst sagte, das Beten hilft dir auch nichts. Du hast 100 Keren deine Sünden bekannt und du bist noch dezelfde. Und dann kam das Vers, dann kann ich das Vers nicht vergessen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann wurde mir klar, diesen Abend, dass meine Sünden vergeben waren, das erste Mal, dass ich sie aufrichtig vor Gott bekannte. Ich hatte es nicht geglaubt allein. Daarom war ich dieses Jahr unglücklich gewesen, weil ich nicht geglaubt hatte. Und daarom hat ich Gott diesen Jahren enteert, indem ich das Wort nicht glaubte, was er gesagt hatte, und so ihm zu einem Lügner machte. Dan wusste ich, dass meine Sünden vergeben waren. Und doch hatte ich die ersten 2 Jahre danach, hatte ich keine Minute von Freude, weil ich so mit mich selbst beschäftigt war. Und in meinem Leben so viele Dinge sah, die nicht richtig waren. dass ich nicht glauben konnte, dass Gott mich liebte. Wenn ich auch wusste, dass ich nicht im Recht kommen konnte. Es hat noch 2 Jahre gedauert, bis ich endlich wagte, auf das zu glauben, dass Gott mich in Christo ansieht. Wie Epheser 1, Vers 6 sagt, dass wir angenehm gemacht sind, oder wie in Elberfelder steht, begnadet sind in den Geliebten. Dass wir, wie Kolosser 1, Vers 12 sagt, würdig gemacht sind, oder fähig gemacht sind, Anteil zu haben an dem Erbe der Heiligen im Lichte. Und dass er uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dann wagt ich es anzunehmen. Dann habe ich Gott geehrt. Aber dann erst, und indem ich glaubte, ja, was Gott sagt, ist wahr, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Und dann wurde ich glücklich. Nun, hier sehen wir, wie ein Mensch gerechtfertigt wird. Gott hat seinen Sohn für Sünde gesandt. Und Gott hat gesagt in sein Wort, auf das an jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Jesus hat das Werk für Gott vollbracht, mein Gericht getragen, für meine Sünden in seinem Leibe getragen, für mich zur Sünde gemacht. Und Gott hat mein Gericht über ihm ausgeübt. Und dann hat der Herr so das Werk vollbracht, so Gott darin verherrlicht, dass er ihn auferweckt aus den Toten, als ein Beweis, dass Gott vollkommen befriedigt war mit seinen Werken für mich. Aber das nicht allein, dass Gott mehr empfangen hatte, dan ich geraubt hatte. Und zum Namen Gott ihm setzt immer seine Rechte. Und Gott hat gesagt, en Jezus had het ihm gezegd, dat alle die resultaten, alles wat God ihm gab, aufgrund des Werkes, dat er op Golgotha verbracht hatte, dat er, dat teilte met diejenigen, voor welke er das Werk verbracht hatte, also auch für mich, dat er mir dieselbe Herrlichkeit gab. Dan, en dat Gottes Wort sagte, dat er sein Wille auch war. Dan had als bald een Sünde zu ihm komt, dan beweist Gott seine Gerechtigkeit hierin, dat jeder, der zu ihm komt, in Glauben an Herrn Jesus, dat er ihn teilen lässt in alle die Resultaten seines Werkes. Dat bedeutet, dat Gott also vollkommen befriedigt is met seine Sünden. Dat Gott vollkommen befriedigt is met dat was zijn böse Natur is. Anderen Plätze, Orten sagen, in Christus ist er zum Tode gebracht. Dass Gott von diesem Moment an keine einzige Sünde mehr bei mir sah. So sagt der Hebräerbrief es. Durch ein Opfer hat er Jesus auf immer da. Und das Wort immer da bedeutet da ununterbrochen, vollkommen gemacht. Gott sieht keine Sünde mehr. Bei einer der Teil hat er im Werke des Herrn Jesus mit Ehrfurcht gesagt. Gott würde ungerecht sein, wenn er sie wohl sagt. Wenn Gott noch meine Sünden bei mir richten wollte, dann würde das zum zweiten Male sein. Denn er hat sie einmal gerichtet auf dem Herrn Jesus. Zweimal eine Strafe richten, ist das nicht falsch? Ist das nicht ungerecht? Gott würde, ich sage es mit Ehrfurcht, ungerecht sein, wenn er meine Sünden noch einmal richtete. Aber Gott tut es nicht. Seine Gerechtigkeit wird bewiesen hierin, dass wenn ein Sünder kommt, zu ihm kommt und im Glauben an Herrn Jesus, dass Gott ihm Teil gibt an all die Folgen des Werkes Herrn Jesus. Er sieht seine Sünde nicht mehr. Er sieht seine böse Natur zum Tode gebracht in Herrn Jesus. Er sieht ihn ohne Sünden, allein in das neue Leben, was wir gestern gesehen haben, dass dieser Mensch empfangen hat. In het moment als er zu Buße kam, geboren aus Wasser und Geist, das neue Leben, das nicht sündig will und nicht sündigen kann, das also all immer heilig und tadellos vor Gott steht, Gott sieht ihm allein darin und gibt ihm gleicherweise Teil an all die Segnungen, die das Resultat des Werkes des Herrn Jesus sieht. We hebben het hier, der, welke onze Übertretungen wegen dahingegeben en onze Rechtfertigung wegen auferwekt worden is. Dat wird hier gesagt voor jeder, der in Buße zu Gott komt. En dan komt die vraag: glauben wir Gott? Gott sagt, nu jetzt sind deine Sünden vergeben. Glauben Sie das? Gott sagt, ich sehe keine Sünde meer bei dir. Glauben Sie das? Gott sagt, wer in den Herrn Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Glauben Sie das? Wenn Sie es nicht glauben, was bedeutet das? Dass Sie sagen, man kann das Wort Gottes nicht vertrauen, er ist ein Lügner. Wenn Sie wohl glauben, was sagt das? Sie können nicht zeggen dat ze het eeuwige leven hebben. Ja, später werden ze in de praxis ervaren. Maar ze kunnen het niet zeggen. Ze kunnen niet zeggen dat ze in de buurtje Gottes. We wissen toch in Offenbaren 20. Wenn die Toten, die Ungläubigen vor dem großen weißen Thron sitzen, dan werden die buurtje geöffnet. Waarin alles geschrieben steht, was sie getan haben. Sie haben das Buch nicht gesehen. Und sie wissen nicht, dass dein Strich getan ist durch das, was sie getan hatten. Dass vielleicht das ganze Blatt rausgerissen ist, wahrscheinlich. Sodass da nichts mehr ist, was von ihren Sünden spricht. Aber Gott sagt es. Und wenn Gott es sagt, ist es wahr. Und Gott ist niemals untreu. Gott, es ist immer Wahrheit, was er sagt. Und er ist immer gerecht. Sodass, wenn ein Sünder glaubt, dan sagt er, was Gott sagt, kann man vertrauen. Dan ehrt er Gott, weil er sagt, was Gott sagt, das können wir glauben, unbedingt. Und das sehen wir hier, bei Abraham tat das. Abraham glaubte Gott, auch wenn scheinbar alles dagegen war, wenn es scheinbar unmöglich war, was Gott gesagt hatte. Er sagt, Gott hat gesagt, also ist es in Ordnung. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so ist es jetzt. Wenn ein Sünder zu Gott kommt, Buße getut, dann sagt Gott, glaube an Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Wenn dieser Sünder das tut, dann errettet Gott ihm, denn Gott spricht immer de Wahrheit. Dann gibt Gott ihm Teil an dem ganzen Werke des Herrn Jesus, denn Gott spricht immer die Wahrheit. Dann sagt Gott, ich habe mein Sohn für dich gegeben, auch dass du leben konntest. Dann wissen wir, dass Gott nichts mehr gegen uns hat. Dass er selbst uns als Sünder retten wollte, uns liebte, sein Sohn gab für uns, auch dass wir gerettet werden konnten. Dann wissen wir, Gott hat nichts mehr gegen uns. Nun, wenn ich zu Gott gehe, als ein Sünder, und für ihn bekenne, ich bin ein verlorener Sünder, rette mich von dem Verderben. Habe ich dann etwas gegen Gott? Nein, mein einziger Wunsch ist dann, ich sage, er ist der Gerichter und wenn er gerecht ist, muss er mich verderben. Mein einziger Wunsch ist, dass er meine Sünde vergeben will. Und wenn ich dann ihm glaube, sein Wort glaube, dann weil er hat nichts gegen mich. Und das nicht allein, weil ich sein Wort glaube, das rechnet er mir zur Gerechtigkeit. Und das bedeutet, er richtet mir alles, was das Werk des Herrn Jesus für ihn bedeutet, zu. Dann habe ich, bin ich gerechtfertigt durch mein Glauben. Ich ehre ihn, indem ich glaube, was er sagt. Und habe in derselbe Zeit, weiß ich, dass Gott nichts mehr gegen mich hat. Weil er alles, was, all das ganze Werk, alle die Resultate des Werkes des Herrn Jesus mir zurechnet. Und das bedeutet, wir nun gerechtfertigt worden aus Glauben, gerechtfertigt, weil ich ihm ehre, indem ich glaube, was er sagt, haben Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, oder wie in der Fußnote steht, oder Gunst, in welchen wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Gott hat nichts mehr gegen uns. Und vanzelf wir nicht gegen ihn. Da ist Frieden zwischen Gott und mir. Nichts mehr zu uns. Er hat nichts mehr gegen mir. Ja, das Entgegengesetzte. Durch den Herrn Jesus haben wir Zugang zu dieser Gnade. Und wie gesagt, wie sauber besetzen wir diese Gunst? Wir stehen in der Gunst Gottes. Kann das anders sein? Erstens, er sagt es. Aber er sieht mich jetzt in Christus an. Steht Christus in de Gunst Gottes? Christus, der ihn so verherrlicht hat auf Erden? Christus, der ihn auferweckt hat aus den Toten und ein Platz seine Rechte gegeben hat und gesagt, sitze an meine Rechte, bis ich alle deine Feinde stelle zum Schemel deiner Füße. Ist er in de Gunst Gottes? Ich bin in ihm. Und alle Resultaten seines Werkes Wodoor God ihm diesen Platz gibt, wird mir zugerechnet. Ich stehe also in seiner Gunst. Gott hat nichts mehr gegen mich, ich stehe in seiner Gunst. Und das nicht allein. Ich weiß, dass ich da auch kommen werde. Und dass alle die Herrlichkeit, die der Herr Jesus jetzt schon hat, aufgrund seines Werkes, dass ich darin teilen werde, wir rühmen in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Es ist der Hoffnung, wir haben sie noch nicht tatsächlich in Besitz, weil wir noch auf Erden sind. Aber wir wissen, dass es wahr ist, denn Gott hat gesagt, alles, das alle Resultate seines Werkes, rechtlich dem zu, der teil hat an dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat vor ihm das Werk vollbracht, vor ihm das Gericht getragen. Und in diesem Moment hat er mich so verherrlicht, als er als dein Stellvertreter das Werk tat, so wird das ganze Werk dir zugerechnet. Nicht allein die Vergebung der Sünden, aber auch alle die Resultate, die himmlische Herrlichkeit, die in aller Ewigkeit sein Teil sein werden, aufgrund seines Werkes, die wirst du mit ihm teilen. Denn er hat das Werk für dich vollbracht. Daar haben wir, was Rechtfertigung ist. Rechtfertigung ist also, dass wir das Wort Gottes glauben. Und das ist Gerechtigkeit. Wenn ich sage, was Gott sagt, ist wahr, dann rechtfertigt ist Gott. Und dann eer ich ihn, aber das nicht allein. Dann tut Gott, was recht ist und was er bewiesen hat, indem er den Herrn Jesus auferweckt aus den Toten, nachdem dieser ihm so verherrlicht hat auf dem Kreuze, dann zeigt Gott seine Gerechtigkeit, indem er mir alles zurechnet, was der Herr Jesus auf dem Kreuze getan hat, als mein Stellvertreter da war und für mich das Werk vollbrachte. Gottes Gerechtigkeit wird eigentlich offenbart, dass ein schuldiger, verlorener Sünder, einer von welchem er gesagt hat, all das Gebilde der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Von welchem er gesagt hat, da ist nichts Gutes in ihm. Er ist kraftlos, er ist gottlos, er ist ein Sünder, er ist mein Feind. Die ersten Versen, die folgen hier auf was wir Kapitel 5 gelesen haben. Aber die rechnet er zu, alles was der Jezus getan had, weil der Jezus aan mijn stelvertreter daar ihm zo verherrlicht had, zodat God deze menschen gleich nimmt zijn, als zijn kind. Ihm gleich alles toerechnet, seine Sünden sieht er niet meer, seine sündige Natur. Er hat Christus zur Sünde gemacht und dann ist Christus gestorben, sodass er mich sieht, von diesem Moment an, als gestorben mit Christus. Er sieht diesen alten Menschen nicht mehr. Er sieht mich allein. Das neue Leben, was ich in der Wiedergeburt empfangen habe, das Leben, das so kostbar in seinen Augen ist. Wir hoffen, so der Herr Samstag zu sehen, dass es das Leben des Herrn Jesus selbst ist. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und dass er in derselben Zeit mir teilgibt an alles, was der Herr Jesus schon hat und haben wird in die Zukunft. Ich stehe in derselben Platz wie ihm. Er ist der Geliebte. Ich bin angenehm gemacht in den Geliebten. Er, der Geliebte, hat das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin darin versetzt. Bekleidet mit all der Herrlichkeit des Herrn Jesus. So wie einst Adam und Eva, als sie gesündigt hatten, hat Gott Tiere geschlachtet, die nicht gesündigt hatten. Und Adam und Eva bekleidet mit die Häuter von diesen Tieren, sodass man, wenn man sie jetzt sah, diese Tiere sah, die unschuldig waren. Und so wie in 3. Mose 7 steht, dass ein Priester, der ein Brandopfer geschlacht hat, der Haupt von diesem Brandopfer empfing. Und wir wissen, das Brandopfer ist ein Bild von dem Herrn Jesus in seinem Werk an dem Kreuze, waarin er Gott so verherrlicht hat. Das Brandopfer spricht nicht über unsere Sünden, aber über die Weise, waarin er Gott an dem Kreuze verherrlicht hat. Und dann empfängt der Priester de Haut. Er kann sich damit bekleiden, zodat Gott ihn jetzt von diesem Moment an sieht. Bekleidet mit all die Kostbarkeit, die de Person des Herrn Jesus hat, aufgrund seines Werks auf dem Kreuze, wie ich wiederhole, angenehm gemacht in den Geliebten. Da haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott, lass ich so noch einmal sagen, Ja, ich sage es mit Ehrfurcht, weil sie über Gott sprechen. Und doch ist es wahr, wenn Gott meine Sünde nicht vergeben hätte, als ich im Glauben an den Herrn Jesus kam, dann wäre das Wort Gottes eine Lüge gewesen. Dann wäre Gott ungerecht gewesen, denn der Herr hat das Gericht über meine Sünde getragen. Dann wäre Gott ungerecht gewesen, denn der Herr hat sie als mein Stellvertreter getragen. Und wenn er mich nicht einen Platz in seine Liebe gab, dann wäre er ungerecht gewesen. Denn als mijn stelvertreter had de Heer Jezus ihn verheiligd. Er moest met meer de zurechten, denn er als mijn stelvertreter had dat gedaan. En als de God ihn, als dejenige die mijn stelvertreter war und für mich das Gericht trug, als er ihn dan aan de Heiligkeit gegeben had, aan zijn rechten gezet had, dan würde God ungerecht zijn. Wenn er mich dieselbe Platz nicht gab, denn Christ hat als mein Stellvertreter das Werk vollbracht. Da haben wir das wunderbare Evangelium. Und dann sehen wir, dass die Gerechtigkeit Gottes darin geoffenbart wird. Er hat Christus aus dem Toten auferweckt, einen Platz an seine Rechte gegeben. Das ist es, was wir Johannes 16 lasen. Die Gerechtigkeit Gottes ist darin geoffenbart, dass Christus zurückging an den Vater, nachdem er das Gericht Gottes getragen hat. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, dass er mir denselben Platz gibt, mit ihm, den Menschen Christus Jesus, der das Werk vollbracht hat. Daran haben wir es, wie Petrus sagt, das Evangelium ist durch die Wahrheit, durch die Treue und Gerechtigkeit Gottes ist es gegeben. Da haben wir hier Gerechtigkeit von Gottes. Gott wird im Evangelium geoffenbart. Und da haben wir, was wir in 2. Korinther 5, Vers 21 gesehen haben, auch dass ihr würdet Gerechtigkeit Gottes nehmen. Die Engel haben das Werk des Herrn Jesus gesehen, wie er Gott verherrlicht hat. Und sie wissen, hat es mein Stellvertreter getan. Und sie haben gesehen, wie Gott in Herrn Jesus auferweckt aus den Toten und diesen Platz gegeben seine Herrlichkeit. Und jetzt sehen die Engel, dass er mir, für welche der Herr das Werk verbracht hat, auferweckt hat und einen Platz gegeben und seine Rechte. Ja, da sehen sie, wie groß die Gerechtigkeit Gottes ist. Ich bin der Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes nehmen und alle Gläubigen, alle, die dieses empfangen haben. Und lass dabei sein, wie persönlich auch, du, indem sie Gott glauben, ihm verherrlichen, so wie wir sagen, im Glauben, das, was Gott sagte, über was das Werk des Herrn Jesus für ihn bedeutete, dass sie das angenommen haben. Die sind der Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes, weil Gott darin sie dasselbe gibt, was in Herrn Jesus gibt, weil der Herr Jesus das Werk für sie vollbracht hat. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck, wunderbare Gnade? Gott, die uns unwürdige Sünder in uns selbst, die Sünden vergibt, die uns, wie wir in uns selbst, maar einen Platz an seine Rechte gibt, in der Herrlichkeit, dieser Gott wird verherrlicht, indem er uns diesen Platz gibt. Wir sind die Beweise von seiner Liebe, nicht allein, von seiner Gerechtigkeit sind wir die Beweise. In uns sehen die Engel, wie gerecht Gott ist. In uns wird die Welt sehen, wie gerecht Gottes ist, wenn wir mit dem Herrn vom Himmel kommen. Der Herr Jesus sagt das in Johannes 17, Vers 23. Dann wird die Welt erkennen, dass du, Vater, ihnen geliebt hast, wie du mir geliebt hast. Auf welche Weise? Sie werden uns kommen sehen mit dem Herrn Jesus, mit derselben Herrlichkeit bekleidet, selbst äußerlich, wie Philipper 3 sagt, in Vers 21, wir erwarten als Heiland den Herrn Jesus Christus, der den Leibe unserer Niedrigkeit umgestalten wird in Gleichförmigkeit an dem Leibe seiner Herrlichkeit, zodat zelfs onze Leiber dezelfde Herrlichkeit haben werden wie zijn Leib de Herrlichkeit. Zo wird die Welt sagen: Ja, de Vater had ihnen geliebt, wie er den Sohn liebte, denn er had sie dezelfde Herrlichkeit gegeben. Alles, was der Sohn aufgrund seines Werkes empfing, zo wird Gott dan verherrlicht werden. Wir sind der Ausdruck dann von seiner Gerechtigkeit, weil der Herr das Werk für mich vollbracht hat, für uns vollbracht hat. Empfangen wir dasselbe, was er den Sohn gegeben hatte, aufgrund seines Werkes. Natürlich nicht das, was der Sohn hat, aufgrund von was er in sich selbst ist. Das hat als Gott der Sohn. Aber dieselbe Herrlichkeit hat er jetzt als Mensch empfangen, aufgrund seines Werkes, wie ich anführte, aus Johannes 17, Vers 5. Nun, die Herrlichkeit empfangen wir auch. So sind wir. Der Beweis für die Welt nachher, im tausendjährigen Reich. Der Beweis für die Engel jetzt, dass Gott vollkommen gerecht ist. Und so ist meine Verherrlichung, meine Gnade, die ich empfangen habe, zu Ehre Gottes, weil seine Gerechtigkeit daarin bewiesen wird. Ich weiß nicht, ob hier einer is nog, die in dezelfde Zustand jetzt noch is, wo ich jaren war, dass man er sieht, dass er ein Sünder ist, aber es nicht wagt anzunehmen, was Gott gesagt hat. Lerne, neem es doch an, was Gott sagt, dass das Wahrheit ist. Verherrliche Gott doch durch deinen Glauben, indem du sagst, was Gott sagt, ist wahr, auch wenn ich es nicht verstehe. Betrübe ihn doch nicht mehr und entehre ihn nicht mehr, indem du nicht glaubst, was er in seinen Worten sagt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben.